Schlag gerne das Wort Gottes mit mir auf zum Lukas-Evangelium. Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 15, wir lesen heute miteinander die Verse 8 bis 10. Lukas Kapitel 15, die Verse 8 bis 10. Und dies sind die Worte des Sohnes Gottes. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie es findet? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken für dein Wort, das Leben ist. Und wir bitten dich, dass wir, jeder Einzelne, Freude bewirken im Himmel vor den Engeln, weil wir Sünder sind, die in Wahrheit Buße tun. Und dazu schenk uns jetzt deine Gnade und lass uns teilhaben an deiner Freude. Die Freude über deine Rettung, weil du ein mächtiger und herrlicher Erlöser bist. Dir sei allein alle Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Heute Morgen haben wir schon die ersten Verse von diesem 15. Kapitel miteinander studiert. Und wir hörten, dass alle Zöllner und alle Sünder zu Jesus Christus kamen und sie wollten ihm zuhören und er nahm sie an. Das heißt, er brachte ihnen das Wort Gottes und sie taten Buße von ihren Sünden und wollten umkehren. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie freuten sich nicht darüber. Das heißt, sie murrten, sie ärgerten sich und sagten, dieser nimmt Sünder an. Für sie konnte das nur bedeuten, dass Jesus jetzt ihren gottlosen Lebenswandel akzeptiert und gutheißt und dann gemeinsame Sache mit ihnen machen wollte. Denn mit solchen Leuten pflegt der Umgang, er kann ja dann auch nur ein Sünder sein. Ihr Murren, und das haben wir gesehen, offenbart aber nur, dass sie rein gar nichts davon verstanden haben, wer Jesus Christus ist und was er tut. Später in Lukas Kapitel 19 lesen wir diese Zusammenfassung von dem Dienst Jesu, Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen, also Jesus, ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dazu ist er erschienen. Oder wie der Apostel Paulus es ausdrückt, der selber ein großer Sünder war und gefunden wurde von Jesus Christus. Er sagt es so in 1. Timotheus 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss. Und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchem ich der Erste oder man könnte auch sagen der Größte bin. Und das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht verstanden. Sie verstanden nicht, dass Christus doch gerade darum erschienen ist, diese verlorenen Sünder wieder zu Gott zu führen. Nein, Christus freut sich nicht an ihren Sünden, er rettet sie aus ihren Sünden. Er freut sich nicht an sündiger Gemeinschaft, er freut sich daran, Menschen aus sündiger Gemeinschaft heraus zu befreien und sie zu führen in die Gemeinschaft mit Gott. Und so hätten sie sich freuen sollen über jeden einzelnen Sünder, der Buße tut und der zu Christus kommt. Und wir hörten, dass Christus nun hier in Lukas Kapitel 15 drei Gleichnisse lehrt. Und diese drei Gleichnisse lehren immer wieder dasselbe, dass der Herr, dass der Himmel sich freut über die Rettung eines jeden einzelnen Sünders. Und das drückt Christus aus mit den drei Gleichnissen. Das erste Gleichnis ist das des verlorenen Schafes, dann die verlorene Münze und dann der verlorene Sohn. Und alle drei Gleichnisse müssen zusammen verstanden werden. Und wir sehen hier sogar eine gewisse Zuspitzung. Denn erstmal ist es ein Schaf von 99, dann ist es eine Münze von 10 und dann ein verlorener Sohn von 2. Das erste Gleichnis haben wir heute Morgen schon studiert, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und wir haben verstanden, Christus ist der Hirte aus dem Himmel, der die verlorenen Seelen sucht, Schafe, sie rettet, sie findet, sie auf seine Schultern legt und heimbringt, das heißt zu Gott führt. Er ist dieser große Hirte, der schon prophezeit wurde in den alttestamentlichen Schriften von den Propheten. Er musste erscheinen, weil diese Hirten, die in Israel regierten, wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sie waren gottlose, böse Hirten, die die Schafe eben nicht zurückführten zu Gott, sondern sie waren blinde Blindenführer und sie leiten alle nur mit sich in die Grube. Sie hätten sich freuen sollen, dass nun Christus erscheint, der Sünder rettet, doch sie murrten, sie meckerten. Christus spricht nun ein zweites Gleichnis. Und dieses zweite Gleichnis, das geht häufig verloren, also das findet nicht so viel Beachtung, das geht irgendwie unter, denn es steht zwischen so zwei ganz berühmten Gleichnissen, also das Gleichnis vom verlorenen Schaf und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber dieses Gleichnis von der verlorenen Münze, das bekommt nur sehr selten wirklich Aufmerksamkeit. Doch dieses Gleichnis ist sehr wichtig, weil es wie kein anderes Gleichnis, also auch nicht wie die anderen beiden, etwas so stark aufzeigt. Ja, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das zeigt das auch auf, aber das hier noch viel deutlicher. Denn stell dir vor, du hättest nur das Gleichnis zum Beispiel vom verlorenen Sohn. Da ist es doch in Vers 32, selben Kapitel, da sagt der Vater, aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie wurde denn der verlorene Sohn gefunden? Also der Vater sagt doch hier, er war verloren und siehe, er ist gefunden worden. Inwiefern wurde denn der verlorene Sohn gefunden? Denn wenn du in den Text schaust, dann kommt der verlorene Sohn an den Punkt, wo es heißt, und er kam zu sich. Und er sagte sich, ich will zu meinem Vater umkehren. Ja, das ist passiert. Er hat also Buße getan. Er hat umgedacht. Er ist umgekehrt. Er ist zurückgekehrt zu seinem Vater. Also ein Sünder, er kommt zu sich, er denkt wieder klar, er versteht, wie elend es einem selbst geht und dass man umkehren muss zu Gott, dass man zurückkehren muss zum Vater im Himmel. Also, wie wurde der verlorene Sohn gefunden? Du könntest sagen, er hat sich selber gefunden. Weil er ist ja plötzlich wieder zu sich gekommen und hat sich selber gesagt, ich muss umkehren und zu meinem Vater zurückgehen. Wir lesen doch gar nicht hier, dass er gefunden wurde. Ja, und gerade darum ist dieses Gleichnis hier so wichtig. Und darum spricht Christus diese zwei Gleichnisse vom verlorenen Schaf und hier von der verlorenen Münze zuvor, um zu verstehen, was eigentlich dahinter steht. Wenn ein Mensch plötzlich zur Besinnung kommt, wenn ein Mensch anfängt, zu sich selbst zu sagen, ich muss umkehren, ich muss Buße tun, ich muss zu Gott kommen, was steht dahinter? Ja, jeder Mensch, jeder Sünder muss zu diesem Bewusstsein kommen, dass er versteht, er ist schuldig und verloren und er geht in die ewige Verdammnis, wenn er jetzt nicht umkehrt zu Gott. Aber wie kommt ein Mensch dazu? Wie kann es sein, dass ein verlorener Sünder zurückkehrt zu Gott? Wir hörten ja in Vers 1, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Wie geht das? Wie kommen Zöllner und Sünder auf die Idee? Ihr sündiges Leben hier, worin sie sich doch klar dazu entschieden haben zu leben, in der Welt, in der Sünde, in der Gottlosigkeit, die sie geliebt und die sie genossen haben, plötzlich umzukehren, um zu diesem Christus zu kommen, um ihn zu hören, um sich zu bekehren. Dass sie aus der Verlorenheit treten und zu Gott kommen und ein neues Leben beginnen. Was steht dahinter, wenn Menschen Gott finden? Was bringt den verlorenen Sohn zur Besinnung und zur Umkehr? Darauf gibt uns das erste, aber insbesondere noch deutlicher das zweite Gleichnis eine klare Antwort. Und lasst uns dieses Gleichnis nun studieren. Vers 8. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie findet. Also eine Frau besitzt 10 Drachmen, das sind 10 Silbermünzen. Eine davon ist, wir wissen es nicht ganz genau, aber ungefähr ein Tageslohn wert von einem normalen Arbeiter. Also sie hat 10 Tageslöhne, was sie besitzt. Das heißt, ihr Vermögen war nicht sonderlich groß. Das heißt, verliert diese Frau eine Drachme, verliert sie 1/10 von ihrem Besitz. Diese Frau verlor also eine Münze, und zwar in ihrem Haus. Vielleicht ist es ihr aus der Hand geglitten oder vom Tisch gefallen, wir wissen es nicht. Aber was tut sie sogleich? Wir hören hier zunächst, sie zündet eine Lampe an, also vermutlich eine Öllampe aus Ton. Warum tut sie das? Nicht etwa unbedingt, weil es dunkel draußen war, weil es Nacht war, sondern vermutlich, weil sie an einem einfachen Haus lebte und die hatten nicht so tolle Fenster wie wir, wo das Licht von draußen reinscheint, sondern das war ziemlich dunkel, auch am Tag. Und so zündet sie eine Lampe an, eine Öllampe aus Ton, die nicht besonders kräftig war. Darum tut sie noch Folgendes. Sie kehrt das ganze Haus. Warum? Nun, sicherlich lebte sie nicht in einem Haus mit weißem Marmor gefliest. Sie lebte in einem einfachen Haus. Und zu der Zeit Jesu bedeutet das einen Boden aus gestampftem Lehm. Vielleicht, wenn du ein bisschen mehr Geld besessen hast, ein paar verlegte Steine. Und da drauf lag noch Stroh und Erde und viel Staub. Meistens lebte man sogar noch mit seinen Tieren zusammen. Und sie nimmt einen Besen und vermutlich vielleicht zusammengebundene Palmenblätter, wir wissen es nicht, sie kehrt allen Dreck zusammen, denn die Münze kann überall sein, vielleicht ist sie einfach unter den Tisch gefallen, vielleicht in irgendeine Ecke, irgendwo zwischen den Strohresten, irgendwo im Staub, sie sucht überall, in jeder Ecke, sie kehrt das ganze Haus und zwar mit großer Sorgfalt, Vers 8. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie es findet. Wir können uns vorstellen, wie diese gute Dame dann auf ihren Knien geht und jede Ecke beleuchtet und alles sorgfältig ausfegt und jeden Millimeter untersucht. Sie ist sorgfältig, sie ist gewissenhaft, gründlich, akribisch, penibel. Sie durchsucht alles ganz genau. Und das Gleichnis ist so gesprochen, dass jeder von uns das nachvollziehen kann. Jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass er irgendwas verloren hat. Vor kurzem habe ich meinen Haustürschlüssel verloren und einige von euch wissen das und ich musste alles akribisch durchsuchen mit meiner Taschenlampe in meinem Auto und Gott sei Dank habe ich ihn wiedergefunden, aber jeder von euch hat das, kennt das. Und je länger man gesucht hat und je wichtiger diese Sache war, desto erfreuter ist man dann, wenn man diese Sache endlich wiederfindet. Und du lässt dann für die Suche alles stehen und liegen und dein Gedanke ist ganz bei dieser verlorenen Sache, bist mit voller Aufmerksamkeit beim Suchen. Und die Suche dauert und ist vielleicht anstrengend, aber je intensiver und je länger man das suchte, desto größer wird die Freude sein, wenn man fündig wird. Und stell dir vor, diese Frau, die suchte und sitzt da erschöpft und vielleicht saß sie dort angelehnt an einer bei ihrer Hauswand und plötzlich sieht sie da vielleicht einen kleinen Spalt oder eine Ritze und sieht, dass da irgendetwas so silbern schimmernd und sie sieht da ist diese Ecke, wo diese Münze hineingeflutscht ist und sie ruft aus, Heureka! Das ist einfach Griechisches und bedeutet, ich habe gefunden. Und da kommt Erleichterung über sie und Freude, große Freude. Das heißt hier Vers 9, und wenn sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Also wie der Hirte im ersten Gleichnis will diese auch ihre Freude teilen, ihre Freude geht auf andere über, ihre Freude ist ansteckend, es ist die Freude des Findens und in einem kleinen Dorf ist das auch so. Also da wissen sowieso alle Nachbarn immer, was irgendwie los ist, ja. Und da hast du zu der Zeit auch in der Antike jetzt keine Nachrichten oder keine Zeitung und so weiter. Das heißt, man redet über alles, was im Dorf geschieht. Und hast du das gehört, dass Ruth die Münze verloren hat? Und sie hat den ganzen Tag schon danach gesucht. Ach, wirklich? Stell dir das vor, Dorfgespräch. Und wir können uns vorstellen, wie die Dame dann mit all ihren Freundinnen und Nachbarinnen zusammenkommt und freudestrahlend erzählt, dass sie ihre Münze wiedergefunden hat. Freut euch mit mir. Und wiederum, Christus erzählt das nicht, um uns irgendwie eine nette Geschichte zu berichten. Es hat eine geistliche Lektion. Vers 10. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Also die Sünder, die Buße tun, die umkehren zu Gott, also das sind die Schafe, das sind die Münzen oder die Söhne. Sie gehören Gott, sie sind sein Besitz und so wie die Münze der Frau gehört, so hat Gott die sein, die er schon erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wir lesen in Jesaja Kapitel 43, da heißt es ab Vers 6, da spricht der Herr, ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, den ich gemacht habe. Eine Drachme ist im Grunde ja der Lohn ihrer Arbeit, das Geldstück gehört ihr. Und so hat auch Gott Menschen, die Christus für ihn erarbeitet hat, erkauft hat durch sein eigenes Blut, für die er gestorben ist am Kreuz. So heißt es in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, und zwar aus jedem Stamm und von jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Menschen, die jetzt noch im Schmutz dieser Welt in der Sünde liegen, begraben unter einem Berg von Schulden, bedeckt vom Staub der Blindheit für Gott und in völliger Unkenntnis, im Schmutz der Gottlosigkeit liegend und bis zur Unkenntlichkeit verdreckt von der Sünde, verschollen in der tiefsten Tiefe der Finsternis des Reiches Satan, und nichts funkelt mehr von dem eigentlichen Silber und dem Wert. Sie sind verloren, ganz und gar verloren. Und du musst verstehen, dass eine Münze sich nicht selber findet. So eine Münze sucht nicht den Besitzer. So eine Münze ist völlig passiv. Sie kommt nicht mal auf die Idee, zurückzuklettern ins Portemonnaie. Es ist einfach eine leblose, tote Münze. Und was wir heute nicht mehr verstehen, ist, dass verlorene Sünder Gott nicht suchen. Ich weiß, dass das von allen Kanzeln überall anders gepredigt wird, aber dies sind klare Worte Gottes. Es heißt in Römer Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Wir suchen von uns aus nicht Gott. Hier steht es schwarz auf weiß, da ist keiner, der Gott sucht. Ja, ich verstehe, die Silbermünze ist kein Lebewesen, hat kein Bewusstsein dafür, dass sie verloren ist, dass sie gesucht werden muss, dass sie gefunden werden muss. Aber verstehst du nicht, dass ein verlorener Sünder in sich selbst nicht versteht, dass er verloren ist und dass er von Gott getrennt ist, dass Gott ihn suchen muss und dass er Rettung braucht? Wir waren uns nicht im Klaren, dass wir ohne Gott und ohne Christus in der Welt waren, dass wir verloren sind und ewig verloren gehen werden, in die ewige Hölle, in die ewige Verdammnis, wenn Gott sich nicht über uns erbarmt. Wir sind wie eine leblose Münze im Staub der Sünde begraben, regungslos. Tatsächlich beschreibt die Bibel diesen Zustand vor unserer Bekehrung tatsächlich mit dem Tod. Es heißt in Epheser Kapitel 2, Vers 1, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Vers 5, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren. Und Kolosser 2, Vers 13, und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen, liegen tot in den Sünden. So heißt es doch auch von dem verlorenen Sohn, so sagt es der Vater in dem Gleichnis, Vers 32. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Also sag mir, wie wurde der verlorene Sohn gefunden? Ja, er kam zu sich. Ja, er dachte nach. Ja, er tat Buße. Ja, er machte sich auf. Aber woher kam es? Von seinen eigenen Gedanken? Von seinen eigenen Herzen, das die Sünde liebte und alles verprasste? Wer war es, der ihn gefunden hat? War er es selbst? Oh, es heißt, der Herr Jesus spricht es so in Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Vers 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn, es wird ihm von dem Vater gegeben. Wir lagen da tot in unseren Sünden, in der Finsternis, ohne jegliche Erkenntnis Gottes, in Verlorenheit. Wenn der Herr uns nicht gesucht und gefunden hätte, würden wir da heute ganz genauso daliegen, in unserer Verlorenheit, in der Sünde, in der ewigen Verdammnis. Wir hätten uns niemals selbst gefunden Eine Münze findet sich nicht selbst. Sie kommt nicht von alleine zurück. Und ja, wir sind keine Münzen. Aber dennoch kann keiner von uns Buße tun, es sei denn, der Herr arbeitet an uns. Christus sucht und findet, was verloren ist. So ist die Reihenfolge. Das ist sein Werk. Die Rettung ist des Herrn. Ja, wir müssen uns bekehren. Ja, wir müssen uns entscheiden für den Herrn. Aber wer hat dich dazu gebracht, dass du das tust? Du selbst? Was bildest du dir eigentlich ein, das zu denken? Manchmal denken wir so, aber fälschlicherweise, und es gefällt dem Herrn, uns beizubringen, wie töricht wir sind und wie unreif wir sind, dass wir nicht verstehen, dass der Herr alles in allem gewirkt hat in seiner Gnade. Charles Haddon Spurgeon beschreibt das so. Er erzählt von seinem Bekehrungserlebnis und dann denkt er darüber nach, wie das eigentlich dazu gekommen ist. Er sagt, ich kann jetzt für mich selbst sagen, er allein ist meine Rettung. Er war es, der mein Herz bekehrt und mich vor ihm auf die Knie gebracht hat. Eines Abends, als ich im Gotteshaus saß, dachte ich nicht viel über die Predigt des Predigers nach, denn ich glaubte ihr nicht. Da kam mir der Gedanke, wie bist du zum Christsein gekommen? Meine Antwort war, ich habe den Herrn gesucht. Aber wie bist du dazu gekommen, den Herrn zu suchen? Ah, und die Wahrheit kam mir in einem Augenblick in den Sinn. Ich hätte ihn nicht suchen können, wenn es nicht irgendeinen früheren Einfluss auf meinen Geist gegeben hätte, der mich dazu gebracht hätte, ihn zu suchen. Ich habe gebetet, dachte ich, aber dann fragte ich mich, wie bin ich denn zum Beten gekommen? Ich wurde durch das Lesen der Heiligen Schrift zum Beten veranlasst. Aber wie kam ich dazu, die Schriften zu lesen? Ich habe sie gelesen, aber was hat mich dazu veranlasst? Dann, in einem Augenblick sah ich, dass Gott hinter allem stand und dass er der Urheber meines Glaubens war. Und so öffnete sich mir die ganze Lehre der Gnade und von dieser Lehre bin ich bis heute nicht abgewichen. Und ich möchte dies zu meinem ständigen Bekenntnis machen. Ich schreibe meine Veränderung ganz und gar Gott zu. Zitat Ende. Ist es nicht so, dass die Schrift sagt, dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist? Bildest du dir ein, du bist der Anfänger? Wie verdrehen es die Menschen heute vollkommen das Gegenteil, dass sie sagen, Religion, das ist die Suche des Menschen nach Gott, als sei Gott verloren. Und der Mensch hat jetzt die schwierige Aufgabe, den verschollenen Gott zu finden, als sei er die Münze im Staube. Ja, die Heilige Schrift ist voller Anweisungen, den Herrn zu suchen. Such den Herrn, solange er sich finden lässt. Aber sag mir, wer dich dazu bringt, den Herrn zu suchen. Es ist sein Suchen, das vor deinem Suchen steht. Es ist sein Eingreifen, sein Ziehen. Es ist lautere Gnade. Hast du diesen Punkt begriffen? Begriffen für dich, wie A.W. Pink einmal sagte, wie es war seit jeher nach dem Sündenfall. Es war nicht Adam, der Gott suchte, sondern Gott, der Adam suchte. Und so ist die Reihenfolge seit jeher. So rum. Ja, und selbst wenn du sagst, aber ich wurde christlich erzogen, oder vielleicht habe ich in mir selbst so einen Forschergeist oder so einen brillanten Verstand, dass ich diese Dinge bewegen konnte von Gott, oder vielleicht redest du etwas demütiger von dir und sagst, nun, ich bin einfach eher geistlich gesinnt. Ich bin vielleicht nicht so intelligent, aber ich bin eher so religiös. Sag mir, du kannst aufzählen, was du willst. Sag mir, wer hat es dir denn gegeben, was du da hast? Heißt es nicht in 1. Korinther 4, Vers 7? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Es ist alles Gnade um Gnade, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du warst verloren, du musstest gesucht werden und nicht Christus. Hast du erkannt, welch wunderbares Gnadenwerk er an dir hat? Verstehst du, warum jedes einzelne dieser drei Gleichnisse wichtig ist? Es gab eine Zeit, da waren wir noch seine Feinde, sagt die Schrift. Aber da schon hat er uns geliebt und ist für uns gestorben. Er war für uns fremd und fern und wir waren unwissend und gleichgültig und haben nichts für ihn empfunden. Wir waren verloren. Aber er hat uns nicht vergessen. Wir haben nicht an ihn gedacht, wir haben ihn nicht gesucht, wir haben nicht nach ihm gefragt. Aber er dachte an uns und er liebte uns und er suchte uns und er fand uns. Wir liebten ihn nicht, aber er hat uns zuerst geliebt. So heißt es in 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als seine Sühnung für unsere Sünden. Und wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Zuerst. Siehst du diese Gnade, diese Liebe des Herrn? Und kannst du begreifen, dass wenn du dich für Christus entschieden hast, wenn du Buße getan hast, wenn du umgekehrt bist zu ihm, wie der verlorene Sohn, dass dahinter die unsichtbare Hand des lebendigen Gottes liegt, der dich seit eh und je geliebt hat, der dich gezogen hat mit Seilen der Liebe zu sich. Es ist alles seine Gnade von Anfang bis Ende. Und so erfüllt sich an uns das Wort aus dem Propheten Jesaja 65, das Paulus zitiert in Römer 10, Vers 20 und anwendet auf die Heiden, auf uns. Jesaja aber wagt es und spricht: Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbart worden von denen, die nicht nach mir fragten. Gottes Gnade. Er hat das Verlorene sorgfältig gesucht. Er ist uns nachgegangen. Er sucht uns in jedem Winkel dieser Welt. Er ist es, der uns erleuchtet. Durch sein heiliges Wort, sein heiliger Geist, der sein heiliges Wort als Leuchte an uns anwendet, sein heiliges Evangelium, das aufleuchtet in unseren Herzen zur Erkenntnis Gottes. Er ist es, der wie mit einem Besen uns befreit von all den Sünden, von dem Dreck und dem Schmutz dieser Welt. Er geht uns nach in den entlegensten Orten dieser Welt, in den unerreichten Völkern. Überall sucht er mit akribischer Gründlichkeit, bis er uns findet, denn wir sind rechtmäßig sein. Christus ist für uns gestorben. Lass mich dich fragen, ob er dich gefunden hat. Oder liegst du noch da, im Staub der Sünde und der Gottlosigkeit, in der Finsternis und du kennst Gott nicht. Und all deine Schulden, sie liegen auf dir wie ein großer Schuldenberg. Du wirst ewig verloren gehen, wenn nicht dieser gnädige Gott sich über dich erbarmt. Verstehst du, wie sehr du ihn brauchst? Wie sehr du es nötig hast, dass er mit seinem hellen Licht erstrahlt und dich herausholt aus dem Staub dieser Welt und dich reinigt und heiligt und zu sich nimmt und du rechtmäßig sein bist. Oh, wenn du das erlebst und wenn du das siehst an anderen Menschen, was ist die einzige richtige Reaktion darauf? Vers 10. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Freude, wahre himmlische Freude. Im Grunde ist das ja nur eine Wiederholung von Vers 7. Da hieß es ja, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Aber hier wird es noch einmal erwähnt und sogar konkreter gemacht. Denn so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Wir erfahren hier also, was im Himmel vor sich geht. Jesus schreibt hier von der Freude vor den Engeln. Als er das sagte, bezog er sich nicht einfach auf die Freude der Engel, sondern auf die Freude, die vor den Engeln ist. Denn was bezeugen denn die Engel Gottes? Die Freude Gottes. Diese Freude ist vor den Engeln. Sie sind wie die Nachbarinnen und die Freunde, die dazugerufen werden und die Freude dieser Frau sehen, die ihre Drachme gefunden hat. Und so ist vor diesen heiligen Engeln die Freude Gottes zu sehen. Und diese Freude ist ansteckend und geht auf alle Myriaden der Engeln über und alle brechen aus in Jubel und Freude und Lobpreis. Freut euch mit mir, spricht der Herr, und alle Engel freuen sich mit ihm. Wenn du noch nicht gläubig bist, wenn du dich noch nicht bekehrt hast, wenn du noch kein Christ bist, möge es doch so sein, dass heute über dich und deine Seele Freude ausbricht im Himmel. Dass auf dich dieses Wort zutrifft, dass du einer von diesen Sündern bist, der umkehrt und Buße tut. Und der Himmel wird erfüllt mit Freude und Dankbarkeit für dieses Wunder der Gnade, das der Herr an dir getan hat. Oh, dann bist du in alle Ewigkeit gerettet und gehst nie mehr verloren. Ach, und ist es nicht erstaunlich, dass die Engel im Himmel sich so freuen? Denn im Vergleich jetzt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten waren sie ja wirklich vollkommen heilig und gerecht und ohne Sünde. Sie hätten sich doch zu Recht beschweren können, könnten wir sagen. Denn diese Menschen, sie haben gegen dich gestritten, Herr. Wie willst du sie aufnehmen, dein Reich? Sie verdienen dasselbe Schicksal wie Satan und all sein Herr. Verbanne sie in alle Ewigkeit. Denn der Herr hat diesen Sündern Gnade und Rettung bereitet. Aber es heißt in der Heiligen Schrift, Christus starb nicht für die Engel. Für sie gibt es keine Gnade. Oh, wir rein menschlich könnten wir murren und Klagen hier erwarten. Aber stattdessen reiner Jubel und Freude und Dankbarkeit und Lobpreis. Oh, im Himmel nichts als Jubel, Freude. Aber hier auf Erden bei den Pharisäern und Schriftgelehrten murren und klagen, denn sie haben nichts verstanden. So wollen wir nicht murren. Ja, wir wissen, dass wir Gottes Zorn verdient haben. Aber kannst du glauben, dass dieses Wort auch von dir gesprochen ist? Also wenn im Himmel Freude ist über jeden einzelnen Sünder, und wird hier bewusst nicht gesprochen einfach von der Mehrheit allgemein, sondern von jedem einzelnen Sünder, wenn das doch da steht, dass im Himmel Freude ist über jede einzelne Seele, die umkehrt, dann sagt, ist das auch der Fall über deine Seele? Und ich frage auch euch Christen, weil wir häufig auf unsere eigene Verdorbenheit und unsere Sündhaftigkeit schauen und uns irgendwie so kaum vorstellen können, dass Gott sich über uns freut. Kannst du das glauben, dass im Himmel eine gewaltige Freude über dich ist? Über dich. Gott freut sich über dich, der du Buße getan hast. Verstehst du? Glaubst du das? Es heißt in Jesaja 62, Vers 5, und wie der Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Oder Zephania, Kapitel 3, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Glaubst du, dass Gott solch eine Freude über deine Seele hat? Ja, nicht weil du es verdienst oder etwas Großes geleistet hättest, sondern weil er dich erlöst hat. Und darin bist du ein Werk seiner Erlösung und etwas, was ihm Freude und Ehre bereitet und wofür er sich preisen lässt. Du dienst zur Verherrlichung, zum Lobpreis, der Herrlichkeit seiner Gnade, wie es im Epheserbrief heißt. Ihr Lieben, wir müssen mehr von dieser Freude teilen. Wir sind vielleicht nicht dann wie die Pharisäer, denken wir, die sich aufregen, wenn ein Gottloser zum Glauben kommt. Ich weiß nicht. Möge der Herr schenken, dass diese Menschen, die ich vorhin aufgezählt habe, in unsere Gemeinde kommen und sich bekehren. Möge es so sein, dass die, von denen wir es am wenigsten erwarten, die Gottlosesten von den Gottlosen sind, dass der Herr ihnen Gnade schenkt und sie sich bekehren. Aber gleichzeitig, ihr Lieben, fehlt es und mangelt es uns nicht an Freude, schon allein über das, was der Herr schon getan hat, an dir und an mir und an uns allen. Spurgeon sagt, die Engel des Himmels freuen sich über Sünder, die Buße tun. Heilige Gottes, werdet ihr und ich nicht dasselbe tun? Ich glaube, die Gemeinde freut sich nicht genug, wie alle murren und seufzen oft genug, aber nur sehr wenige von uns freuen sich genug. Und er sagt weiter, oh Brüder, im Herzen Christi herrscht so viel Freude über seine Erlösten, dass der ganze Himmel voller Freude überfließt. Die Straßen des Paradieses sind knietief mit diesem himmlischen Wasser der Freude des Erlösers gefüllt. Sie fließen aus der Seele Christi selbst und Engel und verherrlichte Geister baden in diesem mächtigen Strom. Lasst uns dasselbe tun. Er ruft uns heute auf zu kommen und unsere Herzen wie leere Gefäße herbeizubringen, damit er sie mit seiner eigenen Freude füllt, damit unsere Freude vollkommen sei. Diejenigen von uns, die gerettet sind, müssen in die Freude unseres Herrn eintreten. Dieses in die Freude des Herrn eintreten, das sollen wir jetzt schon tun, hier in dieser Welt, wenn wir nachdenken, wie groß und herrlich die Rettung des Herrn ist, was du erlebt hast, der du verloren warst, was ich erlebt, was wir erlebt haben durch die Gnade des Herrn. Aber das wird auch unsere ewige Freude sein. Christus sagt das in Matthäus Kapitel 25, wo er richtet über seine Diener und dann sagt, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Also, das ist die Definition des ewigen Königreiches, der Himmel des ewigen Reiches Gottes, einzugehen in die Freude deines Herrn. Alle Ewigkeit, die Freude Gottes zu sehen und sie zu genießen und damit erfüllt zu werden. Ewige Freude. Nun, lasst uns mit dieser Freude beginnen, hier schon in diesem Leben. Möge er uns erfüllen. Erfüllen mit dieser Freude, die die Engel haben, weil sie diese Freude sehen vor Gottes Angesicht. Und lasst uns dem Himmel Freude bereiten, indem jeder von uns ein Sünder ist, der Buße tut. Und wenn du das noch nicht getan hast, möge der Herr dir die Gnade schenken, es heute zu tun. Und mögen wir Freude haben im Herzen, weil die Rettung des Herrn unaussprechlich herrlich ist. Und weil er mehr ist als alles, was wir uns nur irgendwie erträumen können, worüber wir uns freuen. Es ist sein Werk. Die Rettung ist des Herrn. Nicht wir haben ihn gefunden, sondern er uns. Und so lasst uns über ihn freuen und seine Rettung. Und lasst uns ihn preisen von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn wir haben einen mächtigen Erlöser. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen.